Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir beginnen das neue Jahr mit den besten Wünschen für Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Zuversicht, Zufriedenheit und natürlich wünschen wir uns weiterhin einen Platz in Ihrem Kalender für den Büchermarkt, für die Literatur im Deutschlandfunk und an Samstagen besonders für die Literatur für junge Menschen. Am Mikrofon begrüßt Sie Ute Wegmann heute mit den besten 7 Büchern des Monats Januar und mit einem Gast, dem Kritiker und Juror der Deutschlandfunk-Bestenliste Thomas Linden. Das Jahr beginnt in Bezug auf unsere Bücher vielfältig, kritisch und unterhaltsam. Möge es so weitergehen. Wir schauen auf die komplexe Struktur einer alten und einer neuen Freundschaft. Wir beschäftigen uns mit dem deutschen Kolonialismus, mit Rassismus und Antirassismus, mit einer Flucht aus der Tschechoslowakei 1980 und mit einer, ja auch mit einer Flucht auf einem Containerschiff, um einer Freundin zu helfen. Das erste Thema aber ist Typografie. Eine so wichtige Kunst fürs Büchermachen, Werben und Plakate erstellen. Und damit geht's los. Das ABCD der Typografie. Ein besonderes Sachbuch, herausgegeben von David Rowe, Autor, Typografie-Experte, Fotograf und Leiter einer Werbeagentur, pendelte er zwischen Paris, New York und Tokio, lebte in Istanbul und jetzt in Nürnberg. Man kann sagen, er ist in der Welt zu Hause. Zusammen mit 11 Zeichnerinnen und Zeichnern geht er der Geschichte der Typografie nach. Von der Geburt der Schrift 3500 vor Christus bis zu heutigen Schrifttypen. Alles das geschieht im Comic-Stil. Ist die Typografie eine Kunst oder nur eine Technik? So die Ausgangsfrage, Thomas Linden. Wie ist sie beantwortet?
Ich würde sagen, sie ist eine Kunst, weil sie uns auf neue Ideen bringt und weil sie auch also ein schönes Zusammenspiel zwischen Denken und Fühlen uns Tag für Tag vor Augen führt. Also wir sehen Schrift jeden Tag, unsere Augen sehen Schrift, aber wann nehmen wir sie wahr? Und das Buch, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass dieses Buch von den anderen Juroren auf die Liste gesetzt worden ist, dass es gewählt worden ist, weil ich es ganz wichtig finde und auch ausgesprochen gelungen. Also ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, dass Schrift eine Geschichte hat, dass Schrift Gefühle hat und dass Schrift sogar Nationalitäten hat.
Delphine Panic, Anne Simon, Alexandre Cléris, Seyhan Argun, um nur einige der Künstler zu nennen. Wie haben Sie die Aufgabe der bildlichen Umsetzung und dieser ganzen Fülle an Informationen, mit denen wir es ja zu tun haben, gelöst?
Ja, großartig haben Sie es gelöst. Auf engstem Raum. Also das Buch ist ja so strukturiert, dass es durch die Epochen geht und die Zeichnerinnen und Zeichner haben dann die Schriften der jeweiligen Epochen, die also repräsentativ sind, haben sie ja in Szene gesetzt und auch, wie gesagt, auf engstem Raum, treffsicher, sehr witzig und sehr informativ.
Ist das denn jetzt ein Buch für Experten oder ein Buch, um Experte zu werden?
Auf jeden Fall ein Buch, um Experte zu werden. Es ist sehr unterhaltsam gemacht und gleichzeitig ist es bis an den Rand mit Informationen vollgestopft und es hat durchgängig einen Humor, der einen auch dazu verleitet, Kapitel für Kapitel durch dieses Buch zu fliegen.
Nur um das nochmal für die Hörerinnen und Hörer deutlich zu machen, alle Informationen finden sich letztlich in den Comic-Panels, oder?
Nicht alle, aber fast alle. Und das ist so aufgebaut, dass man, dass man auch diesen emotionalen Aspekt der Schrift mitbekommt. Also das ist im Grunde wie bei menschlichen Körpern, ob jemand schlank oder voluminös ist, ob jemand sich elegant bewegt oder eher stämmig. Das alles sieht man anhand der Schriften und in den Comics wird es auch aufgenommen.
Herausgegeben von David Rowe mit 11 Zeichnerinnen und Zeichnern, das ABCD der Typografie aus dem Französischen von Edmond Jacobi, 128 Seiten, Verlagshaus Jacobi und Stuart. Ich würde sagen, ab 13 Jahren. Von sehr kleinen Bildern mit viel Text zu großen, großzügigen Illustrationen mit wenig Text. Der uns sehr wohlbekannte Kanadier. Wer kennt nicht sein Buch Wo ist mein Hut? Und Animationskünstler und Zeichner Jon Klassen kommt mit einem üppigen Werk von 96 Seiten. Auf dem Cover Schildkröte und Bär, sie betrachten eine schöne Blume. Aber es ist kein wirklich heiteres Bild. Die Luft scheint getrübt, der Himmel nicht wirklich blau. Und bevor die Geschichte beginnt, gleich hinterm Vorsatzpapier, ist er auch schon da, der große, düstere Felsbrocken, der sozusagen von oben aus dem Himmel fällt. Aus heiterem Himmel, so der Titel. Gegliedert ist die Geschichte in 5 Episoden. Thomas Linden, was macht Jon Klassen hier? Welche Geschichte erzählt er? Und ist diese Geschichte ein klassisches Drama in 5 Akten?
Im Grunde erzählt er 5 einzelne Geschichten. Die sind miteinander verbunden, aber man kann jede für sich betrachten und jede einzelne hat eine Pointe. Ja, es ist überhaupt sehr theaterhaft. Also man hat viel Himmel und die Figuren stehen auf einer Art Bühne, also in der Landschaft, aber die sieht aus wie eine Bühne. Also man denkt unwillkürlich an eine Szene aus einem Stück von Samuel Beckett.
Worum geht's denn in den Geschichten, die ja miteinander verbunden sind? Sie haben es schon gesagt.
Ich sag mal, das durchgehende Element ist die Sturheit. Also wenn man die erste Episode nimmt, da ist die Schildkröte, die mit dem Bär spricht und sie sagt, hier an dem Platz, an dem ich mich befinde, da ist es wunderbar, hier gehe ich nicht weg. Und das ist so eine Situation, die sie nicht auflösen möchte und sie lässt sich erst auf im letzten Moment, lässt sie sich erst von ihrem Platz weglocken und entgeht dadurch dem Stein, der auf sie sonst herniedergeprasselt wäre. Ich finde interessant diesen Titel des Buches, denn der Originaltitel heißt The Rock from the Sky und daraus ist aus heiterem Himmel geworden. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, weil den Himmel verbinden wir mit religiösen Dingen. Hier ist es aber so, dass dieser Stein aus dem Nichts fällt, aus dem All. Und das gibt den Geschichten nochmal so eine absurde Drehung.
Wobei ja der Begriff aus heiterem Himmel in Bezug auf Zufälligkeit durchaus eine Redewendung ist, die wir so benutzen. Und ich habe es ehrlich gesagt so auch gelesen. Also dass es auch um Unerwartbares geht, um Zufälliges. Und ich denke, man kann sogar auch sagen, es geht ein Stück weit darum, sich zur Freundschaft und zum Miteinander nicht richtig bekennen zu können und in letzter Sekunde zum Glück dann noch. Aber mehr wollen wir vielleicht auch gar nicht verraten. Jede Geschichte ist mit einem offenen Ende und dennoch zeigen sie alle zusammen, dass das Miteinander ein guter Weg ist, sich zu retten und Schönes zu erleben. Aus heiterem Himmel von Jon Klassen, aus dem Englischen von Thomas Bodmer, 96 Seiten im Nord-Süd Verlag, ab 4. Aus heiterem Himmel sind sie da, die Sommergäste. Eine Gruppe von Gänsen, die auf dem Hausdach landen und beschließen zu bleiben. Vorbei die schöne Ruhe in der Abgeschiedenheit, vorbei das Alleinsein in der Natur. Dem Mann gefällt das erstmal nicht. Die Sommergäste, Las Visitas del Verano, so der Titel des Debütbilderbuchs von Matthias Acosta, einem Künstler aus Uruguay. Ein zweisprachiges Buch mit wenig Text, aber ungeheuer viel blauem Himmel hier, Bergen, Wiesen und vor allen Dingen Weite. Thomas Linden, hat es Ihnen gefallen?
Ja, das hat mir gut gefallen. Im Grunde geht es hier auch wieder ums Nichts. Also man hat wieder diese Situation einer Ebene und ganz viel Himmel. Und da hinein brechen die Gänse, der Mann, der da in der Einöde, man denkt an Patagonien, der fühlt sich zunächst belästigt von den Gänsen. Dann versucht er sie zu verscheuchen, die gehen aber nicht. Und dann verliebt er sich in sie und versucht ihnen am Schluss die Freiheit schmackhaft zu machen. Und weil er das macht und weil er ihnen die Freiheit gibt, hat er auch die Hoffnung, dass sie wieder zurückkommen. Es ist ein bisschen so eine Situation wie zwischen Eltern und Kindern.
Er rettet sie ja auch sozusagen vor dem Winter. Er schickt sie in den Süden. Wie ist denn dieses Buch illustriert?
Es ist mit ganz viel Grau, Blau, Schwarz, Beige. Also sehr zurückhaltend. Und nur zweimal gibt es Rot. Einmal in der Windhose und einmal, als er eine Fliegerkappe aufsetzt und mit dem Flugzeug den Gänsen zeigt, was sie tun müssen. Was mir an dem Buch so gut gefallen hat, war die Zeichnung der Tiere. Also man sieht, es gibt eine unsichtbare Bindung zwischen ihm und den Tieren. Das sieht man daran, wie die Körper ihm zugewandt sind und wie neugierig die Gänse sind. So baut sich eine Beziehung dann auf.
Ist das getupft zum Teil? Sind das Aquarellfarben? Es ist ja eher so ein bisschen gedeckt in den Farben. Wie würden Sie das bezeichnen?
Ja, also ich würde sagen, er hat mit Aquarell und auch mit Gouache gearbeitet. Und man sieht, dass die Illustrationen unterlegt sind. Da gibt es eine Struktur, die sich ins Bild durchdrückt. Dadurch ist es sehr fein.
Es geht also um eine Begegnung und mir ist der Satz eingefallen, der Fremde ist der Freund, den ich noch nicht kenne. Das wäre so ein Satz, den man auf diese Beziehung zwischen Mensch und Tier anwenden könnte. Matthias Acosta, die Sommergäste, Las Visitas del Verano aus dem Spanischen von Jochen Weber. 48 Seiten im Baobab Verlag, ab 5. Sie kamen nicht als Gäste. Die Afrikaner aus den deutschen Kolonien, die auf Völkerschauen und Kolonialausstellungen zu Beginn des letzten Jahrhunderts auftraten. Eine solche Truppe erreichte im Jahr 1900 Wuppertal, als eine der Afrikanerinnen ein Kind bekam, Therese. Mit Babys durften die Afrikaner nicht reisen. Deshalb gibt der Vater aus Togo das Baby zu einer liebevollen Pflegefamilie. Und das Mädchen wächst in Wuppertal auf, soll zwischenzeitlich mit den Eltern ausreisen, was nicht gelingt, kehrt zurück, macht eine Ausbildung, lernt später einen ihrer Geschwister kennen und verlässt Deutschland, als zu Beginn der 1930er Jahre die Nazis an die Macht kommen. Die Spur der Eltern hatte sich in Russland verloren und ihre Spur, Thereses Spur, eigentlich in Togo. Wäre da nicht der Verleger Hermann Schulz gewesen, der auf der Suche nach afrikanischen Autorinnen und Autoren an einer Supermarktkasse von Therese, er hat natürlich den Namen hier geändert, angesprochen wird und sie erzählt ihm ihre Lebensgeschichte. Thomas Linden, Hermann Schulz, selber als Sohn eines Missionars in Tansania geboren, lange Jahre Verleger des Peter Hammer Verlags, Kinder- und Jugendbuchautor und vieles mehr, ein auch im Alter noch hoch engagierter Schriftsteller, hat ja hier keine Biografie geschrieben, sondern einen Roman. Wie nähert er sich dieser Geschichte an?
Im Grunde über das Ehepaar Hufnagel. Also das sind sozusagen die Adoptiveltern, die diesen Säugling aufnehmen. Die Eltern reisen mit auf diesen Völkerschauen, auf Tournee durch Europa. Das wäre zu gefährlich, zu anstrengend gewesen für das Kind. Sie nehmen es auf und Therese wächst dann über die Jahre in die Schulzeit und so bei ihnen in Wuppertal auf. Und der Fokus verändert sich dann eben mit dem Ende der Kindheit, als es dann in die Erwachsenenjahre geht, immer mehr auf Therese. Und mir hat gut gefallen, wie Hermann Schulz über sie spricht, wie er versucht, sich in sie einzufühlen. Also wie er versucht, den Charakter dieser jungen Frau zu entwickeln.
Was zeichnet denn den Roman aus?
Dass Hermann Schulz versucht, so aufrichtig wie möglich diese Geschichte zu erzählen. Und er lässt dabei auch Raum für unsere Imagination, also für unsere Vorstellung, wie muss es gewesen sein, wenn man mit schwarzer Haut in diesen Zeiten des Kaiserreichs und dann später in der Nazizeit in Deutschland gelebt hat.
Würden Sie denn sagen, dass es sich um einen Jugendroman handelt, denn wir begleiten ja Therese tatsächlich bis ins hohe Alter.
Ja, das würde ich sagen, weil der Fokus liegt auf den Mädchenjahren beziehungsweise auf der Zeit, die sie in Deutschland, dann später in Hamburg, als junge Frau zubringt.
Hermann Schulz, Therese, das Mädchen, das mit Krokodilen spielte. 304 Seiten bei DTV, Reihe Hansa. Was sagen wir, ab welchem Alter?
Na, vielleicht so ab 14.
Völkerschauen mit schwarzen Menschen zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Wie konnte es dazu kommen, fragen wir uns heute. Wie konnte es zu Sklaverei kommen, zu all den Morden an schwarzen Menschen? Woher kommt der Hass? Wo wurzelt der Rassismus? Der überaus erfolgreiche amerikanische Schriftsteller Jason Reynolds, ein schwarzer Schriftsteller aus Washington, geboren 1983, hat auf der Grundlage eines Sachbuchs dieses Buch übertragen, heruntergebrochen für ein jugendliches Publikum. Und dieses Buch heißt Gebrandmarkt, die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika, erschien schon 2016 von Ibram X. Kendi, einem Professor für Geschichte und internationale Beziehungen, und er ist auch Gründungsdirektor des Anti-Racist Research and Policy Centers. Stamped, Rassismus und Antirassismus in Amerika. So heißt das Buch, das jetzt vor uns liegt, die Anfänge in Europa, in Amerika, die Geschichte des Rassismus, die Geschichte der einzelnen Präsidenten, wie sie sich verhalten haben, die Rassentrennung, die Aufhebung der Rassentrennung, die Gewalt, die Toten, die Wut, die Gegenwehr bis zu Obama und zur Black Lives Matters Bewegung. Thomas Linden, Jason Reynolds sagt in seinem Sachbuch immer wieder, das ist kein Geschichtsbuch. Was ist es?
Ja, er sagt, es ist kein Geschichtsbuch. Das sagt er als festen Begriff. Aber im Grunde ist es dann doch ein Geschichtsbuch. Er geht einmal chronologisch durch die Entwicklung und dann sehr analytisch. Und er räumt auf mit vielen weißen Mythen. Also auch mit so Vorstellungen, dass zum Beispiel Abraham Lincoln der Befreier der Sklaven wäre. Und er folgt dann dieser Präsidentenfolge, also auch in die 60er, 70er, 80er Jahre bis zu uns. Und es ist dann auch so, dass er zum Beispiel über Kennedy oder Clinton unangenehme Wahrheiten in diesem Buch mitteilt.
Sie sagen es jetzt, er geht durch die Geschichte. Es ist am Anfang ja sehr faktenlastig und wird dann aber immer mehr in unsere Zeit geholt. Und ich habe immer mehr mich dort hineinlesen können. Was nehmen Sie denn persönlich mit aus diesem Buch, aus der Lektüre?
Ich nehme mit diesen Ansatz, dass er sagt, Rassismus kommt nicht von unten, von den Ungebildeten, sondern er kommt von den Profiteuren, aus einem kapitalistischen Denken heraus, dass man Menschen ausbeutet und dass man dann sagt, ja, mit denen stimmt ja was nicht. Und das sät dann den Hass in die Breite der Gesellschaft.
Ein wichtiges Buch. Jason Reynolds verehrt vor allem die Aktivistin Angela Davis, die wir auch auf den besten Sieben letztens mit einer Graphic Novel vorgestellt haben, weil Angela Davis sich immer treu blieb und im Grunde von Kindheit an kämpfte. Und sie kämpfte angstfrei und klug gegen die Mächtigen der Politik.
Ja, es ist noch wichtig zu sagen, dass es auch ein Buch über Antirassismus ist. Also es ist nicht alleine ein Buch, was anklagt, wobei überhaupt der Ton so sehr lässig ist. Also es hat was Unaggressives und hat dabei aber immer im Blick eben auch die Versuche der schwarzen Bevölkerung, ihre Situation zu verändern. Das ist auch so ein Vorurteil, naja, die haben sich nie gewehrt, die haben es nicht besser verdient. Das ist eben auch ein Teil weißer Legendenbildung.
Jason Reynolds und Ibram X. Kendi, Stamped, Rassismus und Antirassismus in Amerika. Aus dem Englischen von Anja Hansen-Schmidt und Heike Schlatterer. 256 Seiten bei DTV-Reihe Hansa ab 15. Vom Rassismus zum Kommunismus. Wir springen in das Jahr 1979. Martin ist 11 Jahre alt und lebt mit seinen Eltern 30 Kilometer nördlich von Prag. Die Eltern beschließen zu fliehen. In den Westen, Land egal. Hauptsache raus aus dem zerfallenen Osten, von dem der Vater immer sagt, das ist die Welt der Drecksbesatzer nach der Beendigung des Prager Frühlings. Aber Hauptsache Freiheit. Martin versteht eigentlich kaum, was seine Eltern da machen. Denn er ist gerade zum allerersten Mal verliebt in seine Gruppenleiterin, die ständig die Bedrohung durch den Westen thematisiert. Das heißt, die Jugendlichen trainieren mitten im Kalten Krieg für den Dritten Weltkrieg, zum Beispiel durch Handgranatenweitwurf. Martin Dolesch hat seine eigene Geschichte hier aufgeschrieben, im Land der weißen Schokolade. Thomas Linden, ein Autor mit einem echten Talent zum Tragisch-Komischen, würde ich sagen.
Ja, Martin kommt mir manchmal vor wie so eine aktuelle Gestalt vom braven Soldaten Schweig. Also er ist so jemand, der sich überall durchmogelt und der zwischen die Ideologien gerät. Also zunächst der Diktatur der Partei in Prag und dann später diesen westdeutschen Zwängen. Also er kommt in eine Adoptivfamilie. Man muss sagen, der Witz ist zum Beispiel auch, dass ihm die Flucht nach Deutschland gelingt, obwohl er die gar nicht beabsichtigt hat, während sie den Eltern nicht gelingt. Das heißt, er sitzt dann im Westen fest, plötzlich ohne seine Eltern.
Wie kann man denn den Humor von Martin Dolesch beschreiben?
Also es ist so, dass bei dem Martin im Leben im Grunde alles schief geht, aber er das alles überlebt. Und es gibt einen Satz, der sich ganz oft im Buch wiederholt. Der heißt, ich log. Also er muss immer lügen, weil man das zunächst von ihm im Osten verlangt und später im Westen. Aber damit lebt er ganz gut.
Spannend, kann man sagen, tragisch, komisch, politisch und mit sehr viel Sprachwitz. Martin Dolesch im Land der weißen Schokolade. Erschienen im Magellan Verlag, 256 Seiten, ab 11. Um eine Flucht geht es auch in unserem letzten Buch mit dem Titel Mädchenmeuterei von Kirsten Fuchs. Ja, die ein oder andere wird sich erinnern, es gab schon mal ein Buch mit ähnlichem Titel, das hieß Mädchenmeute. Eine Gruppe von Mädchen, die sich in einer Ferienfreizeit abgesetzt hatten, im Wald lebten und gesucht wurden. Und nun haben wir dasselbe Personal, dieselben Mädchen. Und der Titel verrät bereits, wohin die Reise geht, nämlich auf ein Schiff. Eine kurze Einführung, die Mädchen sind berühmt geworden, halten Vorträge, außer Bea. Bea ist nicht zu ihrer Mutter zurückgekehrt und nun erhält die Erzählerin von Bea ein Video. Und nicht nur eins, sondern in Folge fast 20. Und Bea scheint bei ihrem Vater zu sein in einem fremden Land, das sich als Marokko herausstellt. Und die beiden haben offensichtlich ein Problem. Für die Freundin ist klar, dass sie sich auf den Weg machen, um Bea zu helfen. Warum sie nun mit einem Containerschiff fahren, wie sie gleich zwei blinde Passagierinnen an Deck schmuggeln, was die Autorität und Strenge des Kapitäns bedeutet, wozu man Kisten mit Löchern braucht und wie sich so eine Überfahrt im Bauch eines so immensen Schiffes anfühlt, das alles ist nachzulesen bei Kirsten Fuchs auf 496 Seiten. Und wer Kirsten Fuchs kennt, die ja auf vielen Bühnen schon stand, der kann sich denken, dass die Geschichte mit gutem Humor zumindest beginnt. Eine ausführliche Besprechung des Romans finden Sie im Januar in einem unserer Büchermärkte. Kirsten Fuchs, Mädchenmeuterei, ein Roman mit Mädchen, die sich wehren und zu helfen wissen. Bei Rowohlt Berlin 496 Seiten. Ab 14 Jahren. Das war der Start ins Jahr 2022. Vielen Dank, Thomas Linden. Vielen Dank an die Jury. Alle Angaben wie immer auf unserer Deutschlandfunkseite. Die Sendung können Sie in unserer Audiothek hören. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Bleiben Sie gesund, wünscht Ihnen Ute Wegmann.